nie mehr denken, als ob wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist, nicht ganz wichtig nehmen würden. In diesem Lied kommt das zum Ausdruck, wie er durch die Geschichte der Christenheit immer so wichtig war. Herr Jesus Christus, gib uns deinen Geist. Nimm uns ganz in Besitz. Wohne du in uns und regiere uns, unsere Gedanken, unsere Worte, unser Herz mit all den Wünschen, unsere Gedanken, alles, was wir machen, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Und ganz besonders auch im Blick auf die Leiden, auch im Blick auf unser Sterben, dass wir auch dort dich vor Augen haben und fröhlich heimgehen und hinübergehen, wie man nach der Heimat reist. Amen. Apostelgeschichte 7. Wir lesen jetzt nicht die Rede, die Stephanus gehalten hat, die wäre auch ganz wichtig. Wir haben auch nicht alle Verse am Ende des Kapitel 6 gelesen, da sollten Sie noch unbedingt nachholen, wie der Stephanus ein klares Jesuszeugnis hat. Wir haben das ja heute Morgen deutlich ausgesprochen. Die Kraft der Diakonie ist ihr klar ausgesprochenes Jesuszeugnis mit dem Mund. Und wenn in der Diakonie das nicht mehr drin ist, dass die Diakone Jesus als Herrn und Heiland bekennen, dann haben sie das Wichtigste verloren, das Wichtigste ihres Dienstes verloren. Bei dieser Rede ist jetzt interessant, die Stephanus hält, Sie müssen sie auch für sich noch einmal durchlesen, er zeigt den Israeliten, ihr habt immer wieder das Reden Gottes nicht verstanden. Und zwar, ihr seid wie damals die Söhne vom Jakob, die haben den Josef als Sklaven hergegeben. So macht das jetzt wieder. Ihr habt den Josef dahin gegeben. Und dann geht's weiter. Ihr habt dem Mose gesagt, Mose, geh weg, wir wollen dich nicht hören. Dabei war er der von Gott bestimmte Retter. Und als der Mose die Gesetzestafeln brachte, habt ihr ein goldenes Kalb aufgerichtet. Und jetzt macht es noch einmal so, dass ihr den von Gott Gesandten abweist. Einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, hat der Mose gesagt, er wird noch einmal einer kommen, wie Mose, und der ist gekommen, und der wohnt doch nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Und dann sagt er diese klaren Worte, ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren. Stephanus hat ein klares Jesuszeugnis. Und sagen manche, man muss auch nicht gleich die Leute auf die Nerven fallen. Nein, er sagt bloß, ihr seid so stur. Wenn ihr euch doch einfach öffnen würdet und merken würdet, wie Jesus euch sucht, trotz eurer Schuld. Ihr habt ihn ins Kreuz genagelt, warum seid ihr denn so stur? Er sucht euch in seiner Liebe. Und das mit den verstockten Herzen, ihr bleibt in eurer Ablehnung und eure Ohren sind taub, ihr begreift nicht einmal, was die Schrift sagt, wie eure Väter, so auch ihr. Und sagt, ihr tötet wie eure Väter die Propheten, die euch das Evangelium Gottes verkünden. Und dann brach der Sturm los. Vers 54. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Was sie besonders geärgert hat, war der Vers davor. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Ihr könnt ja das Gesetz auch nicht halten. Es bedrückt mich immer wieder, wenn man mit Reisegruppen von Gläubigen in Israel ist und dann sieht man das Ergreifende, wie die beten. Die frommen, strenggläubigen Juden, und die verneigen sich und beugen sich mit dem ganzen Körper. Und dann sagen immer wieder einige Fromme aus der Reisegruppe, das beeindruckt mich, das ist viel mehr, als was ich tue. Und ich sage immer, nein. In der äußeren Frömmigkeit, ja. Aber es ist ein toter Brauch. Ich kann Ehrfurcht davor haben, aber ich muss wissen, dass es viel wunderbarer ist, dass ich zu Jesu Herz durchdringen darf mit meinem Gebet. Da gibt's doch diesen Gang, diesen unterirdischen Wasserkanal, wo die Palästinenser die Intifada begonnen haben, wenn man da unten reingeht. Und wir sind auch mal durchgegangen, wo man ganz nah etwa an dieses Gebiet kommt, wo das Allerheiligste war. Und da standen auch wieder strenggläubige jüdische Frauen mit Kopfbedeckung und die schrien fast hysterisch, weil sie bis auf vielleicht 35 Meter an das Allerheiligste herankamen. Das ist für Juden ja groß, die dürfen ja nicht oben auf den Tempelplatz. Und jetzt gehen sie unten in diesen Abwasserkanal von Herodes und da sind sie ganz nah am Allerheiligsten. Da schreien sie, wir sind ganz nah dort, wo Gottes Ehre wohnt. Und man wollte wieder dazwischen fahren und sagen, Leute, wenn ihr den Namen Jesus anruft, dann seid ihr in der Mitte. Braucht ihr nicht auf 35 Meter an das alte Allerheiligste vom Tempel rankommen, sondern in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist das ganz wichtige Zeugnis, das wir Israel heute schulden. Bei aller Liebe und Verehrung muss das klar sein. Und hier ist der Widerstand, wo das Evangelium nicht aufgenommen werden kann. Sie knirschten mit den Zähnen. Stephanus aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Zunächst, bevor wir noch einmal diese Todesstunde des Stephanus an uns vorüberziehen lassen, möchte ich Sie noch einmal informieren, wie der Stephanus viele Spuren hinterlassen hat. In Ägypten gibt es in den Elendsvierteln, in den Slums, einen Stephanusdienst. Interessant. Den hat eine koptische Frau ins Leben gerufen. Koptin, das ist diese koptische orthodoxe Religion, aber eine Frau, die ein Jesus-Jünger ist, mit ihrem Mann zusammen. Der Mann ist Professor an der amerikanischen Universität von Kairo und sie selber stammt aus einer ganz reichen Familie. Die fahren die dicksten Mercedes und haben Chauffeure und was weiß ich. Sie hat zwei Kinder und da starb ihre Tante. Die Frau heißt Maggie Gobran. Und da starb ihre Tante und diese Tante hat ganz viel Gutes getan. Sie hat diese Frau immer bewundert. Und als die starb, sagte diese Maggie, Mutter von zwei Kindern, Frau dieses Professors, wer macht eigentlich jetzt das weiter, was die getan hat? Und sie hat auf einmal gemerkt, ich muss in diese Lücke treten. Ich muss diesen Dienst übernehmen. Und sie hat einen Dienst begründet und nannte ihn Stephanus-Dienst. Also nach diesem Stephanus, Stephens Ministry in Englisch. Und dann ist sie in diese Viertel gezogen, wo diese Müllmenschen leben. Das ist in Kairo so schlimm. 17, 18 Millionen Menschen, es gibt keine Müllabfuhr. Aber da leben Zehntausende von Menschen. Die einzige Einkommensmöglichkeit ist, den Müll an den Straßenrändern aufzusammeln und dann versuchen, ob man die Flaschen noch verkaufen kann, das Metall. Und das Schlimme ist nun, um das auszusortieren, müssen die in diesen Elendsvierteln, wo die wohnen, den ganzen Müll verbrennen. Sie können sich nicht vorstellen, wie es dort stinkt. Sie als Tourist werden da gar nie hineinkommen. Und das ist erstaunlich, wie diese Maggie Gobran inzwischen 50 solche Kindertagesstätten gebaut hat für diese Müllkinder. Das Schlimme ist ja, die wohnen dort oft 8, 9 Kinder zusammen auf wenigen Quadratmetern. Da geschieht auch Schreckliches natürlich, Missbrauch von diesen Kindern. Die haben die schlimmsten Krankheiten. Sie hat ein großes Team von Sozialarbeitern angestellt, die überall diese Kinder besuchen und betreuen. Da lernen sie auf einmal das Alphabet, da werden sie schulisch gebildet, bis zur Lehre geht das weiter. 15.000 Kinder werden gegenwärtig von diesem Dienst der Maggie Gobran betreut. Und als wir sie neulich bei uns wieder hatten und sie uns besucht hatten, Sie trägt nur ein schlichtes Kleid. Sie hat allen Schmuck abgelegt. Ihr Mann sagte, wenn Sie wüssten, wie gern die Goldschmuck getragen hat. Sie trinkt gar nichts, kein Kaffee, sie trinkt nur Wasser. Sie lebt ganz bewusst bescheiden, wie diese Kinder leben. Und wie wir sie da hatten, sagt, was bewegt sie denn? Da hat sie nur gesagt, ich möchte ganz nah bei Jesus sein. Ich will gar nichts machen. Ich will ganz nah bei Jesus sein und das will ich weitergeben zu den Kindern, was Jesus mir an Liebe und Güte schenkt. Es war mir so beeindruckend, heute in diesen Tagen einen Menschen zu finden, der das lebt, weiterhin in der Familie ist, aber die ganze Freizeit hergibt. Sie steigt nicht mehr in den Mercedes ihres Mannes. Sie hat einen ganz alten, rostigen Kleinwagen, das kann man kaum sehen. Mit dem geht sie in die Viertel der Müllkinder. Und dort ist inzwischen auch eine große Erweckung ausgebrochen. Die koptische Kirche Ägyptens hat auch ein ganz klares Jesuszeugnis. Wenn man das erlebt, die sammeln sich in großen Höhlen hinter den Müllvierteln der Berge dort, mitten in Kairo. Und dort sind abends 8.000, 9.000 Menschen zur Evangelisation beisammen. Es gibt einen Videofilm, den können Sie kostenlos bei uns in der Geschäftsstelle ausleihen. Den hat der Ömrup-Filmdienst von Holland aufgenommen in deutscher Sprache. Den können Sie im Hauskreis auch zeigen. Das ist ein geschicktes Beispiel unserer Arbeitshilfe für Brüder, was so Einheimische machen, die wir dann fördern können. Wir haben jetzt gerade wieder beschlossen, solch ein neues Kinderheim zu fördern, auch eine Drogenrehabilitation, die sie aufbaut. Und das ist so wunderbar, wenn das weitergeht, was den Stephanus erfüllt hat. Menschen voll Heiligen Geistes, die dienen, die das weitergeben und die wirken. Und dann stoßen sie auf den entschlossenen Widerstand. Das ist erschütternd der alttestamentlichen Gemeinde. Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht das geistliche Leben lähmen und behindern. Warum Menschen sich so aufbäumen, am Jesusnamen entzündet sich viel Widerstand, weil da die Gesetzlichkeit und die Werkgerechtigkeit durchgestrichen wird. Man kann sich den Himmel nicht mit seinen Taten verdienen. Erinnern Sie sich noch, bei der Pfingstpredigt haben die Leute gesagt, was können wir denn tun? Die Leute meinen immer, sie können sich den Himmel mit Tun erkaufen. Und man kann es nur gratis geschenkt empfangen durch Jesus, der die Vergebung gibt. Das bleibt ein anstößiges Evangelium durch alle Zeiten hindurch. Und dann knirschen sie mit den Zähnen. Das steckt ganz tief in uns allen drin, dass wir meinen, wir könnten uns mit unserer Treue, mit unserer Hingabe, mit unseren Opfern, mit unseren Werken, die wir für Jesus tun, den Himmel erkaufen. Dann meinen wir, wir seien besser und wir vergessen, dass bis in unsere Todesstunde der einzige Grund ist, wenn die Himmelstür aufgeht, Christi Blut und Gerechtigkeit. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Das muss in unseren Versammlungen immer wieder deutlich werden. Es gibt keinen, der weniger dies bedarf. Wir sind alle davon abhängig. So wie der schlimmste Terrorist, wenn er selig wird, sind wir genauso der Gnade bedürftig wie alle bösen Menschen, wie ein Mörder und wie ein Verbrecher. Das ist wichtig. Das war die Botschaft des Stephanus und darum hat sich der Widerstand entzündet. Es wäre wieder so wichtig, dass in unseren Predigten, Bibelstunden wir immer wieder dieses Evangelium der Rechtfertigung, wie man vor Gott gerecht wird, in die Mitte stellen und uns freuen. Er hat mich angenommen, ich bin versöhnt mit Gott, die Schuld ist erlassen, alles ist vergeben. Jetzt ist interessant, im Neuen Testament wird uns keine Sterbegeschichte erzählt, außer dem Tod von Jesus und vom Stephanus. Interessant. Mich jetzt interessiert, wie ist eigentlich der Apostel Paulus gestorben? Es gibt ja Legenden darüber, oder der Petrus, aber steht nicht in der Schrift. Beim Jakobus ein paar Zeilen von seinem Tod. Das ist ganz richtig so. Sterbegeschichten sind bewegend, aber sie sind nicht das Letzte. Wir haben eine Botschaft vom Leben und an dieser Schwelle bewegt es uns immer wieder, wie sind die letzten Worte, die ein lieber Mensch gesprochen hat. Aber wir müssen ganz klar sagen, wenn einer von uns heute Abend heimgerufen wird, für den Betroffenen ist doch herrlich. Ich hoffe, dass Sie Ihr Haus bestellt haben. Können Sie sich eine größere Beförderung vorstellen? Alle Orden der Bundesrepublik sind doch läppisches Blech gegenüber dem, wenn der Herr uns zu seinen himmlischen Heerscharen bestellt, dass wir einstimmen dürfen in Lobgesang. Wir müssen immer wieder die Linien klar rücken. Es ist doch die schönste Beförderung, die uns geschehen kann, dass wir heimgehen zur Ehre Gottes. Und dort in der Schar vor dem Thron Gottes stehen. Für die Angehörigen ist schwierig, für die, die zurückbleiben. Natürlich. Die stehen allein da, die haben die Trauer. Aber für den Betroffenen, der sein Leben geordnet hat, ist es die große Freude. Das dürfen wir doch auch bei der Beerdigung sagen. Wenn ein Mensch im Glauben an Jesus stirbt, ist eine herrliche Sache. Darum wird in der Bibel nicht viel über die Todesstunde gesprochen. Wir müssen es uns bewusst machen, unser Leben ist sehr vergänglich. Keiner weiß, ob er morgen früh noch lebt. Ich weiß es nicht. Wenn der Herr uns heimholt, ein Dampf seid ihr. Wieso, wenn am Morgen bei Ihnen im Bad der Duschspiegel beschlagen ist? Verstehen Sie, so sind wir. Es vergeht. Aber wir haben diese großen Zusagen von Jesus. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern leben. Der wird den Tod nicht schmecken, sondern der ist schon vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Darum ist das ganz, ganz groß und eine ganz große Freude. Und das sehen wir auch mit dem Stephanus. In diesem Augenblick des Sterbens, er weiß jetzt ja, was kommt. Und das ist ein unglaublicher Moment. Was sieht er denn? Er sagt es ja noch, Vers 56. Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Das Wort Menschensohn, das kommt aus dem Propheten Daniel und meint den Weltenrichter Jesus. Der, der alle Gewalt hat im Himmel auf Erden, Jesus, der Weltenrichter. Ich sehe ihn. Er steht zu Rechten Gottes. Den wirft niemand mehr um. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Sterbestunde diesen Blick. Ich weiß nicht, wie wir es vermeiden können, dass in unserer Sterbestunde nicht bloß noch die Ärzte rumrennen und Beatmungsversuche machen und nochmal mit der Elektroschocktherapie probieren, uns nochmal für ein paar Stunden am Leben zu erhalten. Sicher haben Sie es auch hinterlassen. Ich möchte keine lebensverlängernde Maßnahmen. Hoffentlich haben Sie Ihre Angehörigen informiert, so einst wie doch Bundespräsident Heinemann ganz klar verfügt hat. Ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen. Schmerzlindernd, ja, aber nicht mehr. Und so ist er dann noch einige Tage im Krankenhaus gewesen, bis ihn der Herr heimgeholt hat. Dann wollen wir Seelsorger um unser Bett haben, die uns die großen Gottesworte zurufen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, dass uns der Blick auf Jesus groß wird. Und wir wissen, das ist das Amt des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Ich verstehe immer nicht, warum so viele uns heute verwirren können, die mit dem Heiligen Geist alle verrückten und schwärmerischen Dinge in Verbindung bringen. Jesus hat gesagt, ich werde euch den Tröster senden und er wird mich verklären. Das ist doch das Amt des Heiligen Geistes. Er macht uns Jesus groß, dass wir in den Ängsten dieser Welt auf Jesus blicken können und ganz große Ruhe und ganz großen Frieden haben. Das kann man nicht machen. Und das geht auch über alle kreatürliche Angst hinaus, dass der Stephanus plötzlich so stark war, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wir freuen uns darüber, dass der Herr dies wirkt, diese Gewissheit gibt. Ich sehe Jesus, den Menschensohn, die Herrlichkeit Gottes, Jesus zur Rechten Gottes stehen, dass da, wo Gott wirkt, und niemand kann ihn aufhalten. Und auch wenn diese Menschen jetzt so wüten, sie können den Ratschluss Gottes nicht ändern. Und darum sollten wir nicht feilschen um ein paar Wochen oder Monate oder Jahre unseres Lebens. Wenn der Herr das will, dass er uns heimholt, dann wollen wir ihn doch nicht aufhalten. Die anderen schrien laut, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Es war furchtbar, wenn diese großen Pflastersteine auf den Stephanus niederprasseln. Bei den Hugenottenverfolgungen, Da war eine alte gräfliche Dame, Madame de Gravereau, die hat Angst gehabt, die war eine Bekennerin des Evangeliums und die war eine so sensible Frau, die konnte nicht, wenn die Sonne scheinte, hinausgehen ohne einen Regenschirm, um ihre zarte Haut zu schützen. Und die sagt, wie wird das sein, wenn sie mich greifen, diese rohen Soldatenhände, und wenn sie mich auf den Scheiterhaufen binden? Diese Madame de Gravereau wurde vom Heiligen Geist so stark, dass sie eines der mutigsten Bekenntnisse in den züngelnden Flammen hinausgerufen hat, die Lieder gesungen hat des Glaubens. Sehen Sie, Sie dürfen bloß bitten, Herr Jesus, tu doch das Wunder bei mir. Auch keiner von uns hat die Stärke, in der Todesstunde festzubleiben und durchzublicken. Welch ein Trost kann das sein für die Zurückbleibenden, wenn man das so sagen kann. Was der Stephanus gerufen hat, gar keine verletzten Gefühle, ihr Mörder oder so, es war ihm nur eins wichtig, das hat er bei Jesus gelernt, Vater, vergib ihnen. Ich habe Menschen sterben gesehen, denen es in der Todesstunde noch ein Gebet war, dass die Glieder ihrer Familie zum Glauben an Jesus finden. Wunderbar. Wenn das uns bis in die Todesstunde erfüllt, dass sie doch das Leben finden. Und so sagt er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er bleibt nicht in der Bitterkeit stehen. Ich kann mir vorstellen, dass mich in der Todesstunde sehr bewegt, wie gehen die Dinge weiter? In unseren Werken, Hilfe Brüdern, christliche Fachkräfte, habe ich viele Jahre lang immer mit unserem Vorsitzenden Fritz Laubach das besprochen. Er hat mir gesagt, was ist eigentlich, wenn du dann jetzt von einer Reise nicht mehr heimkommst? Wir haben ganz offen darüber gesprochen, welche Lösungen gibt's, wie regeln wir das? Das bewegt uns ja. Wir wollen ja nicht ungeordnete Verhältnisse zurücklassen, wenn uns der Herr unerwartet wegnimmt. Bewegt das Stephanus nicht? Wie geht das denn mit seinem Diakonenamt weiter? Wer tritt in die Lücke? Wen sollen die Apostel berufen? Kein Wort wird da gesprochen. Warum? Da ist der Stephanus mehr ein Mann des Glaubens, als ich es bin. Das möchte ich lernen von dem Stephanus. Der sorgt gar nicht, weil er sagt, das wird der Herr schon zeigen. Der Herr wacht über sein Werk und da brauchen wir gar keine Notlösungen machen. Welche Nachfolger wollte auch der Stephanus bestimmen? Der Nachfolger steht schon da. Das ist der, wo die Jacketts in seiner Hand hat. Dieser Hasser, der Saulus. Da hat der Stephanus gar nicht dran denken können, dass das der große Völkerapostel Paulus wird. Welch ein Triumph kann der Herr aus einem Todesfall machen? Wir brauchen gar nicht denken, wir hinterlassen eine Lücke. Der Herr kann den größten Sieg für sein Reich draus machen, dass er noch viel tollere Lösungen hat als vorher. Natürlich bleibt's, und das will ich immer wieder sagen, auch zum Trost für die unter uns, die jetzt diesen Schmerz empfinden und die als Trauernde hier unter uns sind, das ist schwer. Man findet sich in dieser Welt nicht mehr zurecht, wenn der liebste Mensch fehlt. Das ist schwer. Das steht auch in der Bibel drin. Und Jesus hat auch mitweinen können mit den Trauernden und hat da mitfühlen können. Aber wichtig ist, dass der Herr das selber alles regelt. Und wichtig ist nur, dass ich meinen Geist in die Hände von Jesus legen kann und ihm mich anbefehlen darf in meiner Todesstunde. Es gibt so herrliche Verse, Sie denken an das Lied, das wir nachher singen von Philipp Spitta, wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte mein Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wir denken aber auch an den Paul Gerhardt, der das in seinen Liedern immer so gesungen hat, im Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bild in deiner Kreuzesnot. Es hat ja einer jetzt in diesen Tagen gesagt, wie wir so sprachen über die Lieder, dass in den Liedern immer die letzten Verse vom Sterben handelt. Ja, das war gut so. Und wir sind eigentlich dumm, dass wir bloß noch Lieder singen,
Sag immer, wir erheben dich, dabei erheben wir den Herrn gar nicht. Der ist von allein hoch genug. Der braucht unser Heben gar nicht. Wir entwürdigen ihn ja leider oft. Herr, wir schämen uns, dass wir dich so oft in den Dreck treten, sollten wir singen und wollen umkehren. Aber die Lieder, diese herrlichen Verse, gerade ob Sie an die Osterlieder denken oder an die Pfingstlieder. In jedem dieser Pfingstlieder kommt das, dass der Geist Gottes uns ganz fest macht, im Sterben ganz gewiss macht. Soll ich mein Leben in des Todes Rachen geben, dann Herr, erscheine mir in dieser Not. Ich habe mir in meiner Gemeinde immer angewöhnt, immer wieder der Gemeinde zu sagen, was einst der Märtyrer Traugott Hahn gesagt hat. Der wurde ja im Baltikum von den Bolschewisten erschossen. Es war ja für ihn lange eine Frage, ob er nicht fliehen soll, als damals diese Revolutionskomitees waren, der Kommunisten, und die Deutschen wurden dann als Geiseln genommen. Und da hat er sich immer getröstet und gesagt, Jesus hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet. Brauche mich gar nicht sorgen. Darum brauche ich auch nicht fliehen. Und das habe ich gern der Gemeinde zugerufen. Ich will es Ihnen heute sagen. Denken Sie immer dran, wenn Sie Ihr Leben in die Hand Jesu geben, sagen Sie, der Herr hat schon geordnet. Ich sorge mich noch, wie geht die Krankheit weiter, was kommt morgen? Der Herr hat schon geordnet. Sie dürfen ihn bitten, Sie dürfen ihm Ihr Herz ausschütten, aber dass er auch für seine Leute sorgt und alles zum Besten treibt. Dass er nicht Gedanken des Leides und des Friedens hat und dass Sie alle einmal sagen, ich schäme mich meiner bösen Gedanken, die ich gehabt habe. Ich kann am Ende der Herrlichkeit nur loben, wie er es so ausgeführt hat und zu Ende gebracht hat. Auch der Tod des Stephanus war gar kein Schlag gegen die Gemeinde, sondern es war der Anfang einer ganz großen Erweckung. Die Vertriebenen sind weitergezogen, sind nach Zypern gegangen, überall sind christliche Gemeinden entstanden. Jetzt merken wir es erst. Die sind ja noch gar nicht zur Weltmission gestartet. Die Apostel saßen noch in Jerusalem und erst durch diese Verfolgung, die über dem Tod vom Stephanus sich erhob, sind die hinausgegangen und dann entstand die ersten heidenchristliche Gemeinde, wo alle aus den Heidenvölkern waren, in Antiochien. Und die Apostel haben erst später davon erfahren, wie wenn es von selber entstanden wäre, wo zum ersten Mal der Name Christen erfunden wurde. Weil die immer vom Christus erzählt haben, vom Messias hat man denen den Spitznamen gegeben. Das sind die Christusleute. Und so ist in Antiochien eine große Gemeinde entstanden. Und dort in Antiochien ist zum ersten Mal der Paulus in seine Wirksamkeit hineingekommen. Da hat ihn der Barnabas geholt und gesagt, das wäre eine Aufgabe für den jungbekehrten Paulus, von dem die anderen immer noch dachten, das sei ein falscher 50er, wie wir sagen. Das sei so ein Mann, so ein Geheimer, der sich einschleicht, so ein Stasi-Spitzel vielleicht, der bloß noch so die Gemeinde aushorchen will. Haben sie gar nicht begriffen. Und dort alles hat Gott gefügt, alles durch den Tod vom Stephanus. Und aus der Sicht Gottes sieht das, was bei uns so böse und dunkel aussieht oder so schwer, plötzlich ganz herrlich aus. Vor Jahren hat ein Vater bei uns, bei Hilfe für Brüder, an unser Missionsbüro geschrieben, er soll doch die Adresse seiner Tochter streichen. Das ist ja immer so, wenn ein Ehepaar ist, dann schreiben wir meist den Mann und die Frau den Vornamen an und die Tochter sei vor über einem Jahr verstorben, der Mann sei Witwer und ich habe dann angerufen und habe mich erkundigt und dann erzählte mir, Helga sei im Alter von 31 Jahren heimgegangen. Ich war erschüttert, war im Fränkischen und sie hatte zwei Kinder. Und ich habe dann meine Anteilnahme ausgedrückt und dann schrieb der Witwer dieser Frau, schrieb mir noch einen Zettel, was diese sterbende 31-jährige Mutter von zwei Kindern geschrieben hat, gerade in den Adventstagen, wo sie wusste, es ist nur noch ganz kurz, bis der Herr mich heimholt. Und das muss ich Ihnen sagen, ich verstehe nicht, wie ein Mensch sowas schreiben kann. Weil jeder die kreatürliche Sehnsucht hat, so lange wie möglich zu leben. Und erst recht eine Mutter mit ihren Kindern, sie schrieb, das ist nicht der Tod, sondern Herrlichkeit. Es ist kein Dunkel, sondern Licht. Das ist kein Stolpern, Tasten oder Verwahrhalten, sondern Sehen. Es ist kein Kummer, sondern das Wegwischen meiner letzten Träne. Das ist Sonnenaufgang, der Morgen meines ewigen Tages. Das ist nicht einmal Beten, es ist Reden von Angesicht zu Angesicht. Ein Zuhören und Schauen der Wunder seiner Gnade. Es ist das Ende des Bittens, um Kraft, meine Schmerzen zu ertragen. Nicht einmal die dunklen Erinnerungen an den Schmerz werden wieder aufleben. Ich habe dieses Erdenleben ertragen, um Jesus gegenüberzustehen. Dem einen, der mich gesucht, errettet und mich durch seine Gnade erhalten hat. Mein größter Wunsch ist es, dass noch viele Jesus persönlich begegnen und ihm ihr Leben geben. Sehen Sie, das macht der Heilige Geist. Das können Sie sonst gar nicht verstehen. Und Sie brauchen jetzt nicht bloß sagen, das Wunder, sondern der Herr Jesus will Ihnen seinen Geist geben, dass Sie durchblicken können durch das Grauen. Das ist für uns alle schwer. Wir brauchen auch Seelsorger, Freunde, die uns entscheidend helfen, auch über diese letzte Schwelle hinübergehen. In dem rasenden Getümmel gib uns Glaubensheiterkeit. Diese Formulierung von Spital, die brauchen wir. Und dann denken wir an den Heimgang vieler lieber Menschen. In Afrika, da machen sie immer einen Jubeltrausch aus der Beerdigung. Dann holen sie Trompeten, dann wird gelacht und gesungen. Einer ist wieder durch und hat's geschafft. Ist heimgegangen zur Herrlichkeit. Wir haben einen komischen Trauerritus. Ich denke, es wird einen großen Eindruck machen, wenn wir den Mut haben, uns auch da zu unterscheiden. In Afrika sagen sie, he was promoted to glory. Er wurde zur höchsten Ehre befördert. He was promoted to glory. Ist doch wunderbar. Auch wir sagen mit dem Wort Heimgang. Was Schönes, nach Hause gehen. Wir wollen beten. Lieber Herr, hilf uns auch jetzt, dass wir nicht vor dem Tod stehen bleiben und die Macht des Todes anbeten. Du hast ihn am Ostermorgen schon durchbrochen, erschüttert, seine Macht genommen. Er kann uns noch ängstigen, aber nicht mehr wirklich. Weil wir wissen, du lebst und wir wollen unseren Blick immer mehr fixieren auf dich, den lebendigen und auferstandenen Herrn. Ganz herzlichen Dank, dass du das wahr machst, so wie unzählige vor uns, dass du uns diese Gewissheit und Freude des Glaubens schenkst. Herr, es ist nicht unser Werk. Unser Glaube ist nicht mal unser Werk. Das ist eine Frucht deines Geistes. Wir brauchen deine Erleuchtung, dass du uns fest und gewiss machst. Amen. Und nun singen wir noch 376. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und da steht dieser schöne Vers, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wir singen aber zunächst die ersten Verse 376. Wieder ein Bild, wie da liegt.